Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Dana Schmalz. Sie ist Migrationsrechts- und Menschenrechtsexpertin. Dana forscht am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. Aus Anlass der Internationalen Wochen gegen Rassismus mit dem Motto Menschenrechte für alle sprechen wir darüber, wer die Menschenrechte eigentlich schützt, über das gemeinsame europäische Asylsystem, das aktuell reformiert wird, und darüber, dass man endlich ehrlich über das Thema Migration als Realität sprechen sollte, mit der wir als Gesellschaften umgehen müssen und nicht als Problem oder Krise. Das Geheimtreffen der AfD in Potsdam mit den unsäglichen Deportationsplänen spielt eine Rolle und die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament am 9. Juni. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Dana Schmalz. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wie immer machen wir am Anfang ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
Tatsächlich finde ich Grünkohl fantastisch, aber vor allen Dingen als Salat und dann vielleicht mit so ein bisschen Avocado.
Klingt sehr lecker. Was ist dein Lieblingswort?
Ich mag eigentlich kurze Worte. Mit meiner kleinen Tochter im Moment üben wir sowas wie Hund, Haus. Und ich finde, die kurzen Wörter haben meistens den besten Klang.
Was ist für dich im Moment ein Unwort? Oder das Unwort, was dich am meisten stört?
Naja, es ist schwer, jetzt nicht an Remigration zu denken. Es war jetzt nicht nur das deklarierte Unwort, sondern auch tatsächlich einfach als Ausdruck von starken, gefährlichen Strömungen in der Gesellschaft so präsent in den Medien. Aber tatsächlich, weil ich zu Migration seit Jahren arbeite, beschäftigt mich eben auch genau so eine Sicht auf Migration oder Zuwanderung als Problem. Und insofern ja, kann ich mich da vielleicht in dem Fall nur anschließen, dass Remigration wirklich in dem Verständnis, was da dranhängt, einfach ein Wort ist, wo es einem kalt den Rücken hinunterläuft.
Wobei ich finde, dass aktuell die Medien schnell reagiert haben. Anfangs hat man es immer mal nochmal sozusagen reproduziert gehört, aber inzwischen, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, dass also jetzt mal von AfD-Politikerinnen und Politikern oder Menschen eben aus diesem sehr rechten Spektrum abgesehen, dass sehr vorsichtig mit dem Wort umgegangen wird.
Das ist auch mein Eindruck. Das ist auch ein Wort, was ich vorher nicht irgendwie breit verwendet gehört habe, was tatsächlich dann im Zuge dieser Affäre irgendwie aufgegriffen, also besprochen wurde. Und wie immer ist es ja nicht das Wort als solches so sehr wie der damit verbundene Inhalt, der so erschreckend ist.
Genau, ja. Also man hört eben jetzt viel häufiger, wenn es eben darum geht, Deportationen oder Vertreibungen oder ja, was eben wirklich dahinter steckt. Aber darauf kommen wir gegen Ende des Gesprächs auch nochmal zu sprechen. Jetzt möchte ich ganz gerne mit dir darüber reden. Wie bist du dazu gekommen, dich als Juristin und Wissenschaftlerin mit dem Thema Menschenrechte zu beschäftigen? Das Thema, über das wir heute ja vor allem sprechen.
Ja, schwere Frage, weil ich den Eindruck habe, das hat sich wirklich so ein bisschen ergeben. Ich habe mich im Studium einfach sehr für die größeren Fragen von Recht interessiert, habe irgendwann noch Philosophie begonnen, parallel zu studieren. Und dann kam so das Thema Migration gegen Ende des Studiums als etwas, wo ich immer wieder einfach fasziniert war von den Auseinandersetzungen. Ich habe damals zum Beispiel das Buch Die Rechte der Anderen von Sheila Ben Habib gelesen und das hat mich sehr angesprochen. Ich glaube, mich hat auch immer beschäftigt. Ich habe von Geburt an einen amerikanischen Pass gehabt, einfach aus Zufall, weil ich dort geboren war und habe gleichzeitig dann mitbekommen, also ich hatte dadurch eine doppelte Staatsbürgerschaft, die deutsche und die amerikanische. Und dann habe ich immer mitbekommen, dass das aber für KlassenkameradInnen, die aus der Türkei kamen, also wo die entweder als Kinder kamen oder sogar in Deutschland geboren sind mit türkischen Eltern, es nicht so einfach möglich war, einen deutschen Pass neben dem türkischen zu haben. Und diese Fragen um Zugehörigkeit, wer hat welche Rechte auf der politischen Mitwirkung, die haben mich dann sehr beschäftigt. Und Menschenrechte sind irgendwie der große Rahmen, in dem sich diese Dinge diskutieren lassen. Also wenn man dann eine Sprache im Recht sucht, mit denen man irgendwie über Gleichheit und über das, was Menschen als solchen erstmal auch zusteht, sprechen möchte, dann kommt man eben schnell auf Menschenrechte. Das heißt, in Migrationsfragen geht es dann nicht so sehr um die Frage von Pass, aber um das, wer hat denn nun ein Recht, überhaupt den minimalen Schutz zu bekommen, wenn zum Beispiel Menschen irgendwie mit Booten nach Europa kommen? Oder welche Rechte gibt es denn an Minimalversorgung, wenn man in Europa angekommen ist? Also es war vor allen Dingen in diesem Kontext von Migration, an dass ich angefangen habe, über Menschenrechte auch systematischer nachzudenken.
Also das sind ja schon sehr konkrete Fragestellungen. Das Motto der diesjährigen Internationalen Wochen gegen Rassismus lautet ja Menschenrechte für alle. Das heißt, sie gelten für jeden Menschen einfach nur, weil er ein Mensch ist, nicht weil er zum Beispiel Bürgerin oder Bürger eines bestimmten Staates ist. Was hat es damit auf sich? Also mit dieser, ich glaube, man spricht von Universalität der Menschenrechte. Allgemeingültigkeit könnte man vielleicht sagen.
Ja, das ist ein großer Anspruch und dann auch sehr kompliziert im Konkreten. Also erstmal die Idee leuchtet so ein, dass wir sagen, wir haben natürlich spezielle rechtliche Regelungen für besondere Zusammenhänge, aber erstmal als Menschen, weil wir irgendwie sagen, Menschen sind von ihrem Wert an sich gleich, gibt es ein paar fundamentale Rechte. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht, nicht gefoltert zu werden, das Recht auf Leben, solche ganz grundlegenden Dinge. Und dass Menschenrechte für alle sind, scheint erstmal so ein No-Brainer. Aber was so kompliziert an den Menschenrechten in der Umsetzung ist, ist dann, wer ist denn dafür verantwortlich, die zu garantieren? Und da muss man dann wieder sagen, die sind zwar universalistisch im Anspruch, also natürlich hat jeder Mensch das Recht auf Leben, das Recht auf freie Meinungsäußerung, das Recht auf freie Religionsausübung. Aber welcher Staat soll dann dafür sorgen, dass das auch tatsächlich gewährleistet ist? Und gerade bei Rechten, die nicht nur erfordern, dass ein Staat nichts tut, sondern dass er vielleicht etwas tut, nämlich um das zu garantieren, aktiv, sind wir ganz schnell, gerade eben wieder im Kontext von Migration, bei den Schwierigkeiten, wie diese Universalität denn auch einlösbar ist. Anders gesagt, man kann sagen, ein Land wie Deutschland ist natürlich nicht dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass Menschen in Indonesien konstant gewährleistet wird, dass sie ihre Religion frei ausüben können. Das macht dann Indonesien. Also natürlich sind Menschenrechte nicht eine Verantwortung von jedem Staat für jeden Menschen weltweit. Aber es ist auch wichtig, dass für jeden Menschen weltweit Menschenrechte immer garantiert werden. Und wenn sich Menschen bewegen, also gerade unterwegs sind zwischen den Staaten und manchmal wirklich auch zwischen den Grenzen, dann wird es häufig sehr schwierig mit dieser Universalität von Menschenrechten.
Und wer ist dann konkret in der Pflicht, die Menschenrechte zu schützen? Also nehmen wir jetzt mal beispielsweise Deutschland.
Also da sind wir im Grunde schon bei einer wirklich kniffligen juristischen Detailfrage, denn wer ist dafür verantwortlich? Wir reden dann nicht mehr über Menschenrechte als allgemeines intellektuelles Konzept, sondern zum Beispiel über ein Abkommen wie die Europäische Menschenrechtskonvention, von der Deutschland auch ein Vertragsstaat ist. Und dort steht, für alle Menschen unter der Hoheitsgewalt ist ein Staat verantwortlich, diese Rechte zu gewährleisten. Und dann müssen Juristen auslegen oder im konkreten Fall die RichterInnen an einem Gerichtshof, wer steht denn unter der Hoheitsgewalt eines Staates? Und da gibt es zum Beispiel Fälle, das betrifft jetzt nicht Deutschland, sondern Italien beispielsweise. Da gibt es einen Fall, der jetzt noch anhängig ist beim Gerichtshof, wo ein Schiff Richtung Italien aufgebrochen ist aus Libyen, es dann einen Notruf abgesendet hat und die Rettungsstelle in Italien, die quasi koordiniert, welches Schiff dann zur Rettung eilt, die hat der libyschen Küstenwache quasi Bescheid gesagt. Und daraufhin haben da Misshandlungen stattgefunden, Menschen sind gestorben, andere sind zurück nach Libyen gebracht worden, wo sie auch Folter ausgesetzt sind. Und jetzt ist die Frage, gibt es eigentlich eine Verantwortung Italiens für diese Menschen, wenn die schon auf dem Weg waren, die befanden sich noch nicht auf italienischem Territorium, aber das Rettungs-Coordination Center war da involviert. Wo beginnt diese Verantwortung? Das war eine kleine Frage und eine sehr lange Antwort, um erstmal zu sagen, dass wissen wir eigentlich nicht genau. Das ist wirklich etwas, worüber gestritten wird und wo ich denke, es gibt eine sehr berechtigte Diskussion, die sich gar nicht an den rechtlichen Merkmalen erstmal festmacht, sondern ganz allgemein fragt, was finden wir denn fair? Wann sollten Staaten verantwortlich sein für das Wohlergehen, für die grundlegenden Rechte von Menschen? Aber dann übersetzt sich das auch in ja rechtliche Debatten, die an solchen Kriterien festgemacht werden.
Du hast gerade den Gerichtshof erwähnt vorhin. Also damit ist gemeint der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte.
Genau, ja, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der eben die Europäische Menschenrechtskonvention auslegt und auch Individualbeschwerden, das heißt Fälle von einzelnen Personen, die möglicherweise in ihren Rechten aus der Konvention verletzt sind, hört. Das sind dann Verfahren, die ein Individuum, ein einzelner Mensch gegen einen Staat führen kann, nachdem er alle nationalen Gerichte schon probiert hat. Und als letzte Instanz gibt es dann eben diesen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und die Entscheidungen in diesen Verfahren sind sehr wichtig, denn es gibt nicht so viele Konstellationen, wo Staaten von außen zur Verantwortung gezogen werden. Meistens ist es ja so, der Staat selbst entscheidet, was gerecht ist und was nicht, im Sinne durch die eigenen Gerichte. Die sind natürlich unabhängig von der Politik, aber trotzdem ist das sehr besondere Konstellation, dass es diesen Gerichtshof gibt, der in Straßburg sitzt und der eben in vielen Verfahren auch im Bereich von Migration wichtige Urteile gesprochen hat, an die sich Staaten dann halten müssen.
Die Menschenrechte werden ja aktuell immer wieder in Frage gestellt, also auch gerade im politischen Diskurs. Du hast vorhin von dem Unwort des Jahres auch Remigration gesprochen, was ja ganz gut sozusagen die Auswüchse der Debatte zeigt oder des Gedankenguts, was inzwischen sozusagen im Raum steht, von ganz rechts. Aber auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, hat im vorigen Sommer gefordert, das Individualrecht auf Asyl in der Europäischen Union, dass das abgeschafft werden sollte. Was sagt die Menschenrechtsexpertin dazu?
Ja, erstmal ist das schlicht nicht möglich. Also, es ist zumindest sehr schwer, das mal eben abzuschaffen. Das ist ein Recht, was zwar auch im Grundgesetz, also in der deutschen Verfassung, so steht, schon jetzt stark eingeschränkt, aber trotzdem gibt es da erstmal das Recht auf Asyl. Aber dann gibt es genauso auch eben europäische Rechtsakte, die Menschen garantieren, dass sie Schutz erhalten, wenn sie nach Europa und eben auch nach Deutschland kommen. Und es gibt die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention. Man könnte also sagen, Deutschland, wenn es wirklich dieses Recht abschaffen wollte, müsste nicht nur seine Verfassung ändern und viele Gesetze, sondern auch aus der Europäischen Union austreten, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Und selbst dann wird darüber gestritten, ob nicht solche Grundgarantien eigentlich bindendes Recht sind, von denen Staaten quasi nicht austreten können. Also erstmal auf der Ebene von Durchführbarkeit ein klares Nein. Ich glaube, man muss trotzdem auch fragen, woher kommt denn diese Vorstellung, man müsste das jetzt abschaffen. Also was ist eigentlich der Widerspruch, der dort zutage tritt, dass ein an sich jetzt ja schon dem Rechtsstaat verpflichteter Politiker so eine Forderung aufstellt. Und ich glaube, es gibt eine große Unzufriedenheit mit dem Eindruck, dass Staaten gar nicht mehr kontrollieren können, wie viel Menschen eigentlich Schutz suchen. Und das ist das irgendwie eine Grundspannung, die im Asylrecht, oder man kann eigentlich breiter sagen, bezüglich Migration besteht, ist, dass das eine Ausnahme ist, die sehr weit reicht. Also eigentlich ist die Vorstellung immer, ja, Staaten kontrollieren ihre Grenzen und entscheiden völlig frei, wer kommt und wer nicht. Das ist eine Angelegenheit der Souveränität und da haben Staaten volle Verfügungsgewalt. Aber es gibt diese kleine Ausnahme, wenn jemand wirklich Leib und Leben bedroht ist, dann kann der Staat nicht sagen, wir möchten aber gerade nicht mehr Immigration, sondern muss dieser Person Schutz gewähren. Jetzt ist aber die Situation an der Grenze nicht so, dass man den Menschen ansieht, ob sie oder er Recht auf Asyl hat oder eben Recht auf Schutz unter den diversen Gesetzen und europäischen Vorgaben. Das heißt, man muss einen Menschen erstmal ins Land lassen, auf europäisches Territorium und prüfen. Und dann gibt es tatsächlich einfach auch relativ viele Menschen, die Recht auf Schutz haben. Also ich will nicht mich diese Falschdarstellung, die häufig kursiert, anschließen. Es seien ja eigentlich ganz wenige, die Anspruch auf Schutz haben. Die Schutzquoten liegen je nach Nationalität bei weit über 50%, manche bei etwas wie 80-90%. Aber selbst wenn wir von geringen Schutzquoten reden, sind das immer noch etwas wie 20%. Und das sind viele Menschen. Das heißt, es sind 2 von 10, das nicht irrelevant. Also es gibt viele Menschen, die Anspruch auf Schutz haben, aber dann gibt es auch noch viele, die sind erstmal angekommen, weil sie wirklich in Not waren, weil sie einen Asylantrag gestellt haben. Und dann stellt sich heraus, sie haben keinen Anspruch auf Schutz, aber dann haben sie vielleicht trotzdem gar nicht einen Ort, an den sie wieder zurückkehren können. Also dann wird irgendwie geschaut, gibt es denn jetzt ein Land, in das sie zurückgeschickt werden können? Das ist nicht immer so einfach. Das heißt, es bleiben auch viele, die vielleicht formal erstmal keinen Anspruch auf Schutz haben. Und dieses Gefühl, dass erstmal Schutz eine Ausnahme von der generellen Souveränität, seine Grenzen zu kontrollieren sein soll, aber doch auch eine sehr weitreichende Ausnahme ist in der Praxis, das führt, glaube ich, zu einem Unbehagen. Und ich beschreibe das manchmal auch als Spannung zwischen so der Perspektive von Menschenrechten, die geht immer vom Individuum aus. Die fragt nicht, wie viele sind da dann noch rechts und links. Die fragt einfach nur, hast du, Mensch, der da an der Grenze steht oder der da angekommen ist in Europa, einen guten Grund zu bleiben? Gibt es da einen rechtlichen Anspruch? Und für Staaten in der politischen Praxis ist natürlich sehr wichtig, wie viele sind das denn, die da kommen? Wie schafft, kriegt man das dann hin mit den Aufnahmezentren, dass die Menschen dann nicht nur angekommen sind, sondern tatsächlich auch ein Dach über dem Kopf haben, versorgt werden und so weiter. Und da sind Zahlen sehr wichtig. Und diese Spannung zwischen irgendwie einer Perspektive, die ganz nicht nach Zahlen fragt, sondern einfach aufs Individuum schaut und einer stärker Zahlenperspektive, die ist, glaube ich, Ausgangspunkt von diesen, meiner Meinung nach, völlig widersinnigen Vorschlägen, das Asylrecht abzuschaffen. Jetzt sollte man eher fragen, meiner Meinung nach, wie kriegt man das denn unter einen Hut? Wie schafft man es besser, auch zu planen, so dass nicht ständig dieses Gefühl der Überforderung entsteht, ohne dass man deswegen so eine große Errungenschaft wie die individuellen Schutzrechte versucht, über den Haufen zu werfen?
Darauf wollen wir gleich noch zu sprechen kommen, also Stichwort Aufnahme und wie es dann eben weitergeht, wenn die Menschen angekommen sind. Du hast vorhin gesagt, also dass es im Moment ja so ist, dass eben in einem Asylverfahren geprüft wird, ob eben der Mensch sozusagen einen guten Grund hat für die Flucht nach Europa, nach Deutschland. Aktuell ist es aber ja so, dass das gemeinsame europäische Asylsystem reformiert wird und ein wichtiger Punkt ist eben, dass die Asylverfahren in den Außengrenzen durchgeführt werden sollen und sie sollen dann möglicherweise eben direkt von dort aus dann wieder abgeschoben werden. Verabschiedet sich Europa vom Flüchtlingsschutz?
So pauschal würde ich es nicht sagen, aber tatsächlich sind die Reformen sind eher ein Schritt dahin, es schwerer zu machen, in Europa Schutz zu erhalten und meiner Meinung nach auch zu Recht stark kritisiert worden während so ungefähr der Vorbereitung und den Verhandlungen. Jetzt müssen wir sehen, was dann praktisch dabei herauskommt. Also um vorne anzufangen, an den Außengrenzen, ich meine, auch jetzt schon ist die Vorstellung vom europäischen Asylsystem eigentlich, dass Menschen immer dort ein Asylverfahren bekommen, wo sie zuerst in die EU kommen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass das ziemlich selten Deutschland wäre, weil per Flugzeug kommt eigentlich kaum jemand, denn man kann nur fliegen, wenn man Visum hat und das kriegen diejenigen nicht, die Asyl suchen wollen. Das heißt, die allermeisten Menschen, die Schutz suchen, kommen in den Außengrenzstaaten der Europäischen Union sowieso an. Das heißt, der Vorstellung nach, auf dem Papier, sollten immer dort die Verfahren durchgeführt werden. Jetzt ist es aber auch schon seit vielen, vielen Jahren so, dass diese Staaten völlig überlastet sind und auch gar kein Interesse mehr haben, das so zu machen, wie das auf dem Papier steht. Und Staaten wie Griechenland deswegen teilweise auch Menschen gar nicht mehr registrieren teilweise auch gar nicht mehr verhindern können, dass die auch weiter migrieren, weiter wandern, also in Europa auch in andere Staaten kommen und dann dort Asyl beantragen. Und da gibt es inzwischen eben auch die Regel, dass Menschen gar nicht mehr nach Griechenland zurückgeschickt werden sollen, dürfen. Und es gibt aber auch sonst häufig praktische Schwierigkeiten. Also, um es kurz zusammenzufassen, was auch wieder eine komplizierte Entwicklung mit vielen rechtlichen Streitereien war und bleibt, ist es heute faktisch so, dass sehr viele Menschen, die in Europa Schutz suchen, ihr Asylverfahren in Staaten wie Deutschland dann haben, obwohl das eigentlich nach der Dublin-Verordnung ursprünglich nicht die Idee war. Jetzt will man aber wieder mehr dahin, dass Menschen gar nicht erst, ich sag mal, groß ankommen, sondern man will sehr schnell entscheiden, am besten sie gleich an der Grenze abfangen und ein schnelles Verfahren haben und dann diejenigen, die nicht keinen Anspruch auf Schutz haben, auch wieder ausweisen. Das Problem ist, diese Idee von einem schnellen Verfahren gibt es ewig schon. Es gibt auch jetzt schon einen Anspruch auf ein relativ zügiges Verfahren, aber das klappt nie. Die Staaten brauchen immer länger und Menschen warten sehr lange auf ihre Entscheidung. Und eigentlich ist es im Interesse der Asylsuchenden, dass es zügig geht, weil die wollen ja auch wissen, dürfen sie bleiben, können sie sich jetzt hier sozusagen einrichten. Aber häufig in der Praxis dauert es schon wahnsinnig lange, dass die Staaten entschieden haben, welcher Mitgliedstaat führt denn jetzt das Asylverfahren durch. Und dann dauert das Asylverfahren nochmal sehr lang. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich schon weit von dem von der Zeitdauer, die mal vereinbart war, entfernt. Und jetzt hat man die Vorstellung, man macht einfach ganz schnelle Verfahren direkt an der Grenze. Das kommt auch noch mit einer großen Berechtigung, Menschen da zu inhaftieren, also in Grenznähe festzuhalten. Und diese Kombination von irgendwie einer Regelung, wo man eigentlich weiß schon, das wird nicht klappen, wie es jetzt vereinbart ist. Das wird nicht so schnell gehen, wie das jetzt auf dem Papier heißt, denn es klappt jetzt ja schon nicht. Verbunden mit der neuen Erlaubnis, Menschen eben zu inhaftieren, sehe ich sehr kritisch mit sehr vielen Kolleginnen, die das auch kritisieren, weil es eben unter Umständen dazu führt, dass Menschen einfach nur dafür, dass sie Schutz suchen, ganz lange in Haft kommen. Ja, das ist, glaube ich, das größte Problem von dieser neuen Idee, alles an der Außengrenze direkt zu regeln. Mhm.
Abgesehen davon ist es ja aktuell auch schon so, dass die EU immer wieder in der Kritik steht wegen Menschenrechtsverletzungen, die an den EU-Außengrenzen begangen werden. Dabei geht es meist um die sogenannten Pushbacks, also das Zurückdrängen von Schutzsuchenden, ob in Ungarn, Bulgarien, Rumänien oder in Griechenland. Was hat es damit auf sich?
Ja, also wir haben ein massives Rechtsstaatlichkeitsproblem im Bereich Migration. Und das ist, dass einfach ganz viel klar Widerrechtliches an diesen Außengrenzen oder auch an einigen Binnengrenzen jedenfalls gegenüber Schutzsuchenden stattfindet. Nämlich, dass sie wirklich teilweise mit roher Gewalt verprügelt werden, ihnen werden Sachen abgenommen, sie werden zurückgeschoben. Und ich glaube, man muss überhaupt kein Rechtsexperte sein, um zu verstehen, das ist widerrechtlich, das ist so nicht erlaubt. Und es gibt aber ein gewisses, es gibt eine gewisse Stimmung schon seit Jahren, die das irgendwie toleriert, wo man den Eindruck hat, dass diese Erzählung, dass Europa einfach völlig überfordert ist mit Asyl und dass es deshalb nicht anders geht, quasi als auch das Recht hier und da zu missachten an den Außengrenzen, die scheinen inzwischen so stark zu sein, dass man wirklich hinnimmt, dass dort Menschen auf die See zurückgeschoben werden, also auf die hohe See, wo sie Gefahr laufen zu ertrinken, dass sie verprügelt werden, dass sie ausgeraubt werden, dass teilweise wurde auf sie geschossen. Also das ist eigentlich nicht hinnehmbar und sollte eigentlich bei jedem einzelnen Vorfall, der aufgedeckt wird, ein Riesenskandal sein. Aber ist es leider nicht, sondern wir haben diese Nachrichten über sogenannte Pushbacks oder auch einfach die Misshandlung von Asylsuchenden inzwischen seit Jahren und es passiert sehr wenig politisch dagegen.
Es ist ja auch sehr viel in diesen Tagen von illegaler oder irregulärer Migration die Rede. Was bedeutet das genau und warum kommen Menschen illegal sozusagen in Anführungszeichen über die EU-Grenzen?
Ja, es gibt für diejenigen, die Schutz suchen, meistens keinen legalen oder regulären Weg. Also was heißt legal in dem Zusammenhang? Das ist eigentlich auch ein verwirrendes Wort, weil es ist ja rechtmäßig in dem Sinne, dass die Genfer Flüchtlingskonvention zum Beispiel ausdrücklich sagt, Staaten da dürfen nicht unter Strafe stellen, dass Menschen Schutz suchen. Das heißt, Schutz zu suchen ist nicht illegal. Aber es ist irregulär in dem Sinne, dass die keine Einreiseerlaubnis haben. Denn Einreiseerlaubnisse werden eben gerade nicht mehr ausgestellt. Also wenn sich jetzt jemand aus Syrien auf ein Touristenvisum für die Europäische Union bewirbt und also beantragt in der Botschaft und es irgendwie ersichtlich ist, dass die Person wahrscheinlich Asyl beantragen möchte, dann ist das ein Grund, das abzulehnen. Das heißt, Menschen haben keine andere Möglichkeit, als erstmal irregulär zu kommen. Und dann ist das eigentlich vom Gesetz genau der vorgesehene Ablauf, dass sie dann eben, sobald sie da sind, Asyl beantragen, Schutz beantragen, das dann geprüft wird. Und insofern ist ab da eigentlich wieder alles regulär, denn es gibt ja Verfahren für Asylanträge und so weiter. Trotzdem ist diese Einteilung, die gemacht wird zwischen regulärer und irregulärer Migration. Man sollte eigentlich sagen, eben Schutzmigration, also Migration von Menschen, die Schutz suchen, versus Menschen, die für andere Zwecke eben Arbeit, Familie, Studium und so weiter kommen, ist eine, die häufig dann in den Debatten plötzlich so klingt wie, all die irreguläre Migration sollte ja eigentlich gar nicht sein, müsste ja eigentlich verhindert werden. Und dann kann man nur antworten, ja, man kann sich eine Welt wünschen, in der es keine irreguläre Migration gibt, entweder weil Menschen überhaupt nicht mehr fliehen müssen oder weil sie alle sofort ein Visum und ein Flugticket bekommen und dorthin gehen können, wo sie vielleicht sogar Menschen kennen und sofort aufgenommen werden. Das wäre eine sehr viel sanftere Welt für gerade diejenigen, die diesen Schutz benötigen. Aber so ist es leider nicht. Und insofern wird man irreguläre Migration nicht beenden, solange Menschen fliehen.
Ein Weg auf der anderen Seite wäre ja auch, mehr legale Wege der Migration zu schaffen, was ja auch zum Teil in der Politik gefordert wird, gerade vor dem Hintergrund, dass wir aufgrund der Alterung unserer Gesellschaft ja auf Zuwanderung, beispielsweise wenn wir an den Arbeitsmarkt denken, total stark angewiesen sind.
Ja, momentan wird das nach meiner Wahrnehmung völlig getrennt diskutiert. Es wird einerseits gefordert, dass es viel mehr Zuwanderung geben muss, vor allem Fachkräfte, aber man weiß inzwischen auch ganz klar, es geht ja nicht nur um Hochqualifizierte, es fehlen ja Menschen an allen möglichen Stellen. Und ich glaube, es kursierte eine Zahl von 1,5 Millionen Einwanderungen pro Jahr seien nötig, wenn man auch die Abwanderung aus Deutschland mit einrechnet, um so ungefähr dem Bedarf nachzukommen. Und andererseits heißt es aber immer, ja, es kommen zu viele, also zu viele Schutzsuchende und es werden Menschen abgeschoben, teilweise Menschen, die sich mitten in einer Ausbildung befinden und wo man sagt, das sind doch genau die, um die es doch immer geht, man bräuchte sie. Also es wird momentan auf eine fast schizophrene Weise getrennt diskutiert. Es heißt dann häufig, man möchte keine Pull-Faktoren schaffen, also indem man jetzt offen sagen würde, es ist wunderbar, dass Menschen auch in Deutschland Schutz suchen, denn wir können sehr gut Zuwanderung gebrauchen, würde man ja quasi noch die Anreize erhöhen. Ich halte das für Quatsch. Man sollte trotzdem ganz klar sagen, dass Menschen ein Recht auf Schutz haben, ist nicht davon abhängig, dass sie gebraucht werden. Also das ist nicht etwas, was irgendwie eine Bedingung darstellt. Aber das behauptet ja auch niemand, der trotzdem sagt, es ist auch sehr positiv, dass Menschen kommen und sehr viele kommen mit Fähigkeiten, sind offen, eine Ausbildung hier zu beginnen und so weiter. Und das sollte eigentlich was sein, was man so gut wie möglich integriert, in dem Sinne, dass man so gut wie möglich das, was sowieso da ist und das, was an Bedarf besteht, zusammenbringt. Das hieße, Menschen viel flüssiger einfach den Zugang zu Ausbildung und Arbeitsmarkt zu ermöglichen und zu fördern, dass sie dann auch wirklich, wenn sie bleiben möchten, bleiben können. Aber ja, ich glaube, im Moment ist das eine Diskussion, die leider total festhängt in so der den Vorbehalten gegen Zuwanderung.
Mhm. Wenn wir jetzt darauf gucken, also du hast vorhin darüber gesprochen, es geht beim Themenkomplex Menschenrechte um den einzelnen Menschen, weniger um Zahlen. Dennoch möchte ich hier auch mal auf Zahlen zu sprechen kommen, weil die doch auch immer wieder in der Politik als Argumentation angeführt werden. Und ich finde das gerade aktuell auch ein bisschen verwirrend, weil auf der einen Seite beispielsweise aus dem rechten oder konservativen Lager immer wieder gesagt wird, dass die Zahl der Asylanträge in Deutschland seit 2023 dramatisch gestiegen seien. Von der Seite von Flüchtlingsverbänden heißt es aber wiederum, das stimme überhaupt nicht. Wie ist denn die Situation tatsächlich?
Naja, wir haben erstmal nach 2015 sind die Zahlen sehr zurückgegangen. Und aktuell sind sie ein bisschen gestiegen, aber der große Anteil, also wenn man jetzt so auf die Entwicklung der Zahlen schaut, dann gibt es einfach in den letzten, ja jetzt knapp 2 Jahren, sehr viele aus der Ukraine, die gekommen sind, die ja nicht in den regulären Asylverfahren überwiegend sind, sondern durch die Massenzustromsrichtlinie, also quasi eine besonders vereinfachte Aufnahme in Rechtsstatus erhalten. Das heißt, die sind eine große Extragruppe, die ja erstmal auch zum Glück politisch sehr willkommen geheißen wurde, die aber trotzdem teilweise in gleichen Aufnahmezentren leben und so weiter und insofern auch dazu beitragen, dass Kommunen sagen, wir haben jetzt aber Schwierigkeiten mit der Aufnahme, es ist aber hier relativ viel. Das führt dann irgendwie zu einer Stimmung von völliger Überforderung, wo man gleichzeitig sagen muss, die Zahl jetzt insgesamt von Asylanträgen befindet sich immer noch in einem beherrschbaren Niveau, ist nicht wieder auf einem Höchststand. Und ja, man muss sich einfach ein bisschen fragen, was ist denn, also wie stark ist so eine Überforderung wirklich Resultat von, in Anführungszeichen, zu vielen, die kommen, und wie stark ist es auch Resultat davon, dass man einfach die Kapazitäten nie aufgebaut oder auch nur aufrecht erhalten hat. Also man kann natürlich auch Überforderung planen, indem man bewusst die Räume einfach sehr klein hält, um Menschen aufzunehmen. Das geht jetzt erstmal um Unterkünfte. Natürlich gibt es dann andere Fragen, wie ist es mit Schulklassen, wie ist es mit, wenn die Menschen dann selbst auf den Wohnungsmarkt kommen und so weiter. Aber da sprechen wir einfach über ganz allgemeine soziale Probleme, wo ich eine Gefahr sehe, dass man all diese Punkte, nämlich fehlende Lehrer, ein überlasteter Wohnungsmarkt, also große soziale, wichtige soziale Probleme, wo auch einfach politische Fehler passiert sind, dass man die nicht früher angegangen ist, plötzlich dann auf Migration wesentlich schiebt. Dass man sagt, ja, schaut jetzt, die Klassen sind ja so überfüllt. Das liegt daran, dass es so viel Migration gibt. Also ich glaube, bei all diesen Dingen, ich möchte das nicht zu pauschal beantworten und auch nicht runterspielen, dass es eine echte Herausforderung ist, dass Menschen kommen. Dass Menschen kommen, die häufig traumatisiert sind, die erstmal die Sprache lernen müssen und so weiter. Also das ist nicht irgendwie etwas, was ich wegwischen möchte.
Also ich hatte für Niedersachsen tatsächlich ein paar Zahlen auch nochmal recherchiert, um das Ganze vielleicht so ein bisschen anschaulicher zu machen. 2023 sind rund 29.000 Geflüchtete nach Niedersachsen gekommen. Im Jahr 2022 waren es gut 22.000 Geflüchtete. Dazu kamen 110.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, ebenfalls im Jahr 2022. Also das heißt, von 22.000 im Jahr 2022 auf 2023, 29.000 ist natürlich schon ein Anstieg, aber vielleicht doch nicht so krass. Also vor allem, wenn man das dann eben nochmal verrechnet mit den Bürgerkriegsflüchtlingen aus der Ukraine, wie es in der Politik manchmal dargestellt wird. Und wenn man eben bedenkt, dass es 2015 über 102.000 waren, die nach Niedersachsen gekommen sind, dann relativiert sich das doch auf jeden Fall sehr stark. Und nichtsdestotrotz, du hast es eben auch schon angesprochen, fühlen sich halt viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Kommunen überfordert aktuell. Du hast gesagt, das ist ja eben schon auch eine große Herausforderung, die ganze Infrastruktur, Kita-Plätze, Schulplätze und so weiter zur Verfügung zu stellen. Kürzlich hat der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, in einem Interview gesagt, dass die Stadt nicht mehr in der Lage sei, die Daseinsvorsorge so zu erfüllen, dass der soziale Frieden sichergestellt sei, dass also Einheimische konkurrieren mit Zugezogenen und Geflüchteten beispielsweise um Kita-Plätze. Was könnte getan werden, um die Kommunen zu entlasten oder vielleicht allgemeiner gefragt, um eine gute Aufnahme sicherzustellen?
Ja, also erstmal um vorne anzufangen, denke ich, man muss einfach immer sehen, die Menschen kommen, weil es Gründe gibt, dass sie fliehen. Das ist nicht, um die Herausforderung, die das darstellt, wegzureden, aber das Problem in seiner ganzen Komplexität zu betrachten, heißt erstmal auch zu verstehen, dass es ja große Gründe sind. Also es gibt massive Konflikte. Es gibt zum Beispiel einfach Menschen, die aus dem Sudan fliehen. Jetzt ein Konflikt, der sehr wenig hier in den Medien ist. Aber wo man sagen muss, dass es mal mehr und mal weniger gibt, die ankommen, hat einfach auch damit zu tun, dass die Welt, dass es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, auf die Deutschland überhaupt keinen Einfluss hat oder auch die Europäische Union überhaupt keinen Einfluss hat. Und daneben gibt es natürlich einfach eine riesige Ungleichheit in der Welt. Also dass sehr viele Menschen in Europa Schutz suchen, hat eben auch damit zu tun, dass Europa ein wohlhabender Kontinent ist, ein relativ sicherer Kontinent. Und es ist wünschenswert, dass viel mehr Regionen in der Welt wohlhabend und sicher sind. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe, dafür auch zu sorgen. Aber in der Zwischenzeit, denke ich, genau, gibt es eine gewisse Pflicht, die eben auch eine rechtliche Pflicht ist, dann Menschen Zuflucht zu gewähren. Wie macht man das dann? Das ist dann innerhalb der Europäischen Union eine Diskussion um Verantwortungsteilung. Also da, glaube ich, kann man auch ansetzen. Deutschland schultert da schon im Vergleich auch relativ viel. Und dann ist es innerhalb Deutschlands einfach eine Aufgabe. Wie schafft man es dann, für eine würdige Aufnahme zu sorgen, ohne dass eben Überforderung in den Kommunen entsteht und durch diese Überforderung ja auch die Akzeptanz in der Bevölkerung leidet. Und ich denke, manchmal ist so ist der Föderalismus und dieses Ringen auch um Übernahme von Kosten zwischen der Ebene der Länder und des Bundes, aber eben auch dann nochmal mit den Kommunen auch eine Schwierigkeit in diesem Prozess. Und eigentlich denke ich, man sollte das behandeln wie einfach eine große Aufgabe, die gemeinsam zu schultern ist. Und natürlich auch schauen, wie kann man das extern, also mit anderen europäischen Ländern, fair aufteilen, aber dann auch einfach nicht so viel immer wieder darüber reden, dass es zu viele sind, die kommen. Man sieht auch einfach, das ist ein Stück weit nicht zu ändern. Die Welt ist so, wie sie ist und diese Menschen kommen, weil sie Schutz suchen, sondern wie kann man dann dafür sorgen, dass es genug Kita-Plätze gibt? Wie kann man dafür sorgen, dass es genügend Unterkünfte gibt und so weiter und die Menschen nicht die Turnhallen belegen müssen, die dann nicht mehr für Sport zur Verfügung stehen oder dergleichen. Also das ist das eine. Das andere ist, dass jetzt in dieser Welle von Nachrichten, die es ja vor ein paar Wochen gab, dass so viele Kommunen völlig überfordert sind, dann immer mal wieder auch der Eindruck entsteht, wenn man dann dem Ganzen auf den Grund geht, entpuppt es sich als nicht ganz so dramatisch, wie es teilweise gehandelt wird. Also so die Katastrophenstimmung, dass alles kurz vor dem Kollaps steht, ist manchmal auch etwas, was sehr gut durch die Medien wandert. Und jede Form von Entwarnung, dass es eigentlich jetzt doch ganz gut gehandelt wird oder dass es im Moment nicht so problematisch ist, ist natürlich, hat nicht den gleichen Nachrichtenwert. Das heißt, ich glaube, man mit einer Mischung aus erstens Anerkennung, dass das keine einfache Aufgabe ist, sondern eine große Aufgabe. Und zweitens wirklich irgendwie auch fairen Zusammengreifen der verschiedenen Ebenen des Staates und dann eben auch einer möglichst unaufgeregten, pragmatischen Herangehensweise, glaube ich, kann man dem ganz gut Herr werden.
Als Reaktion darauf, dass das Geheimtreffen der AfD und Rechtsextremen in Potsdam publik wurde, gehen ja jetzt seit Wochen Menschen auf die Straße in Deutschland gegen Hass und Hetze von rechts und gegen diese menschenverachtenden Pläne, Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus Deutschland deportieren zu wollen. Stimmen dich diese Proteste gerade zuversichtlich?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfach eine große Demonstration aus der Mitte der Gesellschaft heraus, die ganz klar diese Ausgrenzung und menschenfeindliche Einstellungen sich entgegenstellt. Ich glaube, wichtig ist auch zu schauen, wo wurden solche Stimmungen durchaus durch die Parteien der Mitte auch mit aufgegriffen und befördert. Also die AfD lebt wie viele andere rechtsextreme Parteien in Europa vom Thema Migration. Die wollen, dass das Thema bleibt, was die ganze Zeit debattiert wird, denn sonst haben sie sehr wenig zu sagen und auch sehr wenig politisches Potenzial. Das ist quasi ihr Kapital. Und einerseits soll man nicht irgendwie so tun, als gäbe es über Migration nichts zu reden. Also ich glaube, man braucht eine ehrliche Debatte über Migration, wo man Menschen zum Beispiel auch einfach klar sagt, das ist nicht etwas, was aufhören wird. Überall, also in der CDU voran, allen voran, hieß es in den Jahren nach 2015 immer wieder, 2015 darf sich nicht wiederholen, 2015 darf sich nicht wiederholen. Damit wurde auch was transportiert von, wir haben da eigentlich was falsch gemacht, das ist alles ganz katastrophal, das ist so ungefähr, wir haben jetzt erstmal genug Aufnahme gehabt für die nächsten Jahrzehnte, wir versuchen jetzt so wenig wie möglich. Und ich glaube, Menschen haben eine politische Meinung, die sie sich auch unabhängig bilden, aber natürlich findet das nicht im luftleeren Raum statt. Und ein Stück weit wurde das, was einem jetzt als Problem entgegenschlägt, dass man irgendwie sagt, Menschen sorgen sich wegen Migration, auch befördert durch SPD-Politiker, die plötzlich sagen, jetzt müssen wir aber auch mal an die sozialen Rechte für Deutsche denken, als ob das jemals irgendwie ein Gegeneinander gewesen wäre, wirklich. Und ich glaube, insofern, man sollte, also ich freue mich sehr über diese großen Proteste gegen rechts, für irgendwie auch eine Gesellschaft, die sich in ihrer Vielfalt wertschätzt und gegen Ausgrenzung. Und mich interessiert aber vor allem auch, wie vermeidet man, dass man überhaupt Migration zu so einem Dauerproblemthema werden lässt? Wie schafft man es? Wir haben vor uns meiner Meinung nach einfach jetzt weitere Jahre und Jahrzehnte, wo sehr viele Menschen einwandern werden und eben nicht nur hochausgebildete Fachkräfte, sondern auch Menschen, die ohne Flugzeug kommen, die Schutzsuchende sind. Und wir brauchen einfach eine ruhige Diskussion darüber, die durchaus auch immer mal wieder anerkennt, dass es herausfordernd ist, aber die das Ganze wegholt von so einem eigentlich zu vermeidenden Problem, was immer größer wird. Und ich glaube, da haben viele auch aus der politischen Mitte, können das noch besser machen.
Aktuell ist es ja auch so, dass Protestforscherinnen und Protestforscher sagen, es wird jetzt spannend sein zu sehen, wie jetzt dieser Protest sich möglicherweise auf die Wahlergebnisse in den Landtagswahlen, die in diesem Jahr noch anstehen, auswirken, beziehungsweise sie stellen halt in Frage, ne? Also die Tatsache, dass jetzt viele Menschen für die Demokratie auf die Straße gehen, heißt noch nicht, dass sich das dann entsprechend bei den Wahlergebnissen dann auch so widerspiegelt. Demnächst am 9. Juni finden ja die Europawahlen statt. Zum 10. Mal wird das Europäische Parlament von den Bürgerinnen und Bürgern in der EU gewählt. Längst sind ja rechte Parteien mit zweistelligen Sitzanteilen in Ländern wie den Niederlanden beispielsweise, haben dort sehr gut abgeschnitten. Warum ist es angesichts des Rechtsrucks in der EU so wichtig, seine Stimme bei der Europawahl abzugeben?
Naja, das Europäische Parlament spielt eine ganz wichtige Rolle inzwischen. Das ist häufig ein bisschen weniger sichtbar. Es wird sehr häufig berichtet darüber, was sich im Rat tut und wie sich da die Minister treffen oder die Regierungsvertreter. Aber die Vorgänge im Europäischen Parlament sind für das, was in der Europäischen Union geregelt wird, ganz zentral. Und das ist eben zusammengesetzt durch die Delegierten, die gewählt werden, jetzt am 9. Juni. Und ja, ich glaube, da bestimmt man ganz wesentlich mit, was in Europa passiert. Es sind inzwischen nicht nur im Bereich Migration, in allen möglichen Lebensbereichen europäische Regelungen, die eigentlich den Rahmen setzen. Die Nationalstaaten machen dann noch sehr viel im Detail und natürlich gibt es auch Bereiche, wo noch die wesentliche Gesetzgebungskompetenz ganz bei den Mitgliedstaaten liegt. Aber für sehr viel werden in Europa Weichen gestellt und mit gutem Grund, weil sehr viel auch gar nicht mehr geht oder sehr schlecht funktionieren würde, wenn das jeder Staat so klein für sich regelt. Deswegen ist das, was auf der Ebene der EU entschieden wird, sehr wichtig für unser aller Leben tagtäglich. Und das, was in der EU entschieden wird, wird auch durch das Europäische Parlament mitentschieden. Und das ist eben die Vertretung der europäischen Bürgerinnen und Bürger. Und insofern ist das ganz und gar nicht so eine kleine Wahl, die irgendwie eigentlich nur Stimmungsmesser für die Landtags- oder Bundestagswahlen ist, sondern wirklich für sich selbst genommen einfach ein ganz zentraler Vorgang der politischen Zukunft in Europa bestimmt.
Also ein ganz klarer Appell von dir, am 9. Juni zur Wahl zu gehen, zur Europawahl.
Ja.
Vielen Dank, Dana Schmalz, für das Gespräch.
Danke.
Das war das Gespräch mit der Menschenrechtsexpertin Dana Schmalz. Mich hat das Gespräch nachdenklich gemacht. So viele Debatten im Zusammenhang mit Migration werden so einseitig geführt. Umso mehr ein Grund, am 9. Juni bei den Europawahlen seine Stimme abzugeben und so eine wichtige Institution der Europäischen Union zu stärken, gegen den Angriff rechter Parteien, die in den Niederlanden, Italien und Deutschland gerade Aufwind haben und die EU und die Menschenrechtskonvention zum Einsturz bringen wollen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.